Vielen Dank für diese Zeit des Lobpreises. Und bevor wir auf die Predigt hören, möchte ich nochmal beten mit uns. Lieber Jesus, auch wenn wir eine schnell verwelkende Blume sind, wie wir gerade gesungen haben, oder wie eine Welle, die hin und her im Meer geschleudert wird, so sind wir doch dein. Und deine Augen sind jetzt auf uns gerichtet. Und du willst uns dein gutes, dein lebenschaffendes Wort geben. Und darum beten wir, lieber Herr, dass du das schenkst. Schenk Gnade zum Reden und schenk Gnade auch zum Hören. Lass dein Wort in ein vorbereitetes Herz hineinfallen. Wir danken dir, dass du es tun wirst und dass das geschehen wird heute Morgen, was du dir vorgenommen hast. Vielen Dank. Amen. Ich weiß nicht, ob es in Kandern fußballbegeisterte Menschen gibt, die gestern Abend auch vor dem Fernseher saßen und das Endspiel angeschaut haben. War jetzt nicht meiner Ansicht nach so der große Bringer, ging hin und her und so, aber die Torszenen haben schon weitgehend gefehlt. Aber was meistens so ist, das Spiel plätschert so dahin und wenn es dann auf den Schluss zugeht und dann noch eine Mannschaft führt, so wie das gestern Abend geschehen ist bei Bayern in der Verlängerung 1-0, dann gab es eine interessante Beobachtung. Und die wäre, oder die ist, dass plötzlich den Dortmundern die Zeit davongelaufen ist. Und man hat gespürt, sie haben noch Hoffnung. Sie haben Hoffnung, in der verbleibenden Zeit das Ruder noch rumzureißen. Das hat man daran gesehen, wenn der Ball im Aus war, da ist man nicht rumgetrödelt und hat unterwegs noch einen Kaffee getrunken oder sowas, sondern man hat schnellstmöglich das Spielgerät wieder aufs Spielfeld gebracht, um vielleicht noch ein Tor zu erzielen. Es war geprägt von dieser Hoffnung, wir packen das noch. Vielleicht haben Sie das auch gespürt, gesehen oder auch vielleicht bei anderen Spielen oder vielleicht uns selbst erlebt im Sport. Und das Nächste, was noch interessant war, als dann das 2-0 fiel, da war die Hoffnung vorbei. Das hat man in den Gesichtern angesehen, träge, da war kein Biss mehr drin. Klar, 2-0, 3 Minuten oder wie es sagen noch ging, da ist der Fisch putzt, so sage ich, zu pflegen. Ich habe vor 3 Wochen über Hoffnung gepredigt. Da ging es um die Hoffnung und auch gerade um diese Aussage, solange noch Hoffnung da ist, da setzt man alles in Bewegung, damit man was erreicht. Da kämpft man, da investiert man sich. Diese Hoffnung, solange Hoffnung da ist, sie zieht einem nach vorne, sie treibt einem nach vorne. Die Hoffnung ist so eine Schub- und Ziehkraft, habe ich damals formuliert. Wenn die Hoffnung verloren ist, dann ist alles träge. Dann hat man keine Lust mehr, dann hat man keinen Biss mehr, dann plätschert das so vor sich hin. Man investiert nichts mehr und so weiter. Ich habe damals über 1. Petrus gepredigt, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben darüber gehört, über dieses kommende Erbe, das uns erwartet, dieses Erbe, das unvergänglich, unverwelklich und unbefleckt ist. Wir haben darüber gehört von dieser Vorfreude und die damit verbundene Hoffnung, dass diese Hoffnung für uns Kraft gibt für den Alltag. Hoffnung oder dass diese Hoffnung, die wir in Jesus haben, von diesem Erbe her gesehen, dass sie Kraft gibt, auch Schwierigkeiten im Alltag anzunehmen, dass sie Trost ist in schwieriger Zeit. Wenn Hoffnung da ist, die Hoffnung beflügelt einem. Und ich habe dann die Predigt beendet mit diesem Lied, was wird das für ein Tag sein, wenn wir vor Jesus stehen. Kam ja auch in einem dieser Lieder, wir werden ewig vor dir stehen und dich preisen. Heute soll es um das Thema in diesem Text weitergehen, Anfechtungen. Anfechtungen, wozu dienen sie? Denn in dem Text, den wir da vor 3 Wochen angeschaut hatten, ging es ja auch um Traurigkeit, um Anfechtungen. Und heute Morgen möchte ich diese 2 Verse mit Ihnen näher betrachten aus dem 1. Petrusbrief und uns nochmal in Erinnerung rufen, der Petrusbrief wurde an Christen geschrieben, die verfolgt waren. die nicht so in aller Freiheit zusammenkamen, wie wir das heute Morgen tun, sondern die um ihr Leben fürchten mussten, die viele Nachteile hatten, weil sie an Jesus geglaubt hatten. Ich lese uns 1. Petrus 1, 6 und 7. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Dieser Text erinnert mich an Wanderungen vor vielen Jahren. Als unsere Kinder noch klein waren und wir mit ihnen wanderten, da war das manchmal echt schwierig. Kaum sind wir vom Parkplatz losgewandert, da ging es schon los. Wie weit ist es noch? Sind wir bald da? Warum müssen wir das heute machen? Die anderen sind im Schwimmbad. Ich habe Durst, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Papa, ich kann nicht mehr, mir tun die Füße so weh. Kannst du mich nicht ein Stück tragen? Manchmal habe ich das auch getan, ein Stück getragen. Und dann geschah hin und wieder das Verrückte. Kaum waren wir am Ziel angekommen, da konnten die Kinder herumtollen, Fußball spielen, mit Steinen im Bach spielen. Sie konnten lachen, ohne zuvor etwas noch zu trinken, sich auszuruhen. Da war nichts mehr von Hunger, von Durst, von Füßeweh zu spüren und was weiß ich noch alles. Alles Jammern war verflogen. Dieser schöne Ort, den wir erreicht haben, die Atmosphäre, die vielen Möglichkeiten am Ziel, die ließen diese Strapazen einfach vergessen. Die Kinder liefen sogar zu Topform auf. So wird es sein. Genau so wird es sein, sagt Petrus hier im Text, wenn wir das Ziel erreicht haben, wenn wir bei Jesus sind. Dann werdet ihr euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt. Ihr Lieben, hier, das vollkommene Halleluja kommt erst im letzten Buch der Bibel. Und das am Ende des Buches. Aber es kommt. Und das Ziel wird uns überwältigen. Wir werden vor lauter Jubel und Freude nicht mehr verstummen. Die Freude wird grenzenlos sein. Das können wir uns nicht vorstellen. Das übersteigt alles, was wir bisher kennen. Aber Petrus sagt auch in diesem Text, dass der Weg dorthin steinig und anstrengend sein kann. Dass unser jetziges Halleluja eher unter Tränen gesprochen wird. Dass es durchaus möglich ist, dass unser Weg von Stöhnen und Unverständnis über die Wegführung Gottes begleitet sein kann. Er spricht hier von traurigen Zeiten, von Anfechtungen, dass es das gibt, bis wir das Ziel erreichen. Und wir uns fragen, vielleicht heute Morgen fragen oder in den vergangenen Tagen, was mache ich da überhaupt? Warum glaube ich überhaupt an Jesus? Ist das wirklich meine tiefste Überzeugung? Oder habe ich den Glauben übernommen von Freunden, von Eltern? Bin halt irgendwie hineingerutscht in die Geschichte? Bin ich denn blöd, dass ich so viel Zeit investiere, am Samstag hier Großputz mitmache? Da hätte man auch können irgendwo bummeln gehen. Oder vielleicht den Garten zu Hause auf Vordermann bringen. Oder vielleicht zu Hause auch mal Fenster putzen. Die hätten es auch nötig. Warum mache ich das nicht hier in der Gemeinde? Warum investiere ich mich in die Gemeindeleitung oder hier im Musikteam heute Morgen? Die haben ja nicht zum ersten Mal heute Morgen zusammen gesungen. Die haben ja vorher auch geprobt. Warum komme ich Sonntag für Sonntag überhaupt hierher? Mit anderen Worten sagt Petrus, wir werden auf dem Weg zum Ziel manche Fragen haben. Wir werden auch öfters stolpern. Wir werden uns Blasen holen müssen, in Fallen tappen müssen, schwierige Zeiten erleben müssen. Müssen? Muss das wirklich sein? Warum müssen? Warum schreibt Petrus hier von müssen? Müssen Christen das erleben, schwierige Wegstrecken? Gibt es denn keine Abkürzungen? Auf dem Weg zum Ziel kann man diese traurigen Dinge, die das Leben so schwer machen und die ganzen Fragen, die da mit Glauben verbunden sind und die Nachteile, die wir manchmal auch in Kauf nehmen müssen, auch hier in Deutschland, muss das wirklich so sein? Kann man diese Dinge nicht irgendwie umschiffen? Kann Gott uns denn nicht davor behüten? Und warum gerade ich und nicht die anderen? Der eine betet und am nächsten Sonntag erzählt er hier im Gottesdienst vielleicht von seiner Gebetserhörung. Ich habe auch gebetet und ich habe nichts vorzuweisen. Warum muss ich diese harte Schule durchlaufen? Warum kommt mein Ehepartner nicht zum Glauben und hängt weiter am Alkohol? Und keiner weiß es. Was habe ich nur falsch gemacht? Der Text hier sagt uns, dass es Situationen auf dem Weg in den Himmel gibt, die müssen sein. Sie haben richtig gehört, die müssen sein. Wörtlich heißt es hier im Text, wenn es sein soll, wenn es nötig ist, sein muss. Im griechischen Text wird hier das gleiche Wort für muss verwendet, wie es in Lukas 23, Vers 7, das ist der Text von den Emmausjüngern, verwendet wird. Und dort lesen wir ein bekanntes Wort, des Menschensohn muss überantwortet werden, in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und auch hier im Petrus-Text kommt dieses Wort day, also muss, vor. Das heißt so viel wie, es gab damals im Lukas-Text, es gab keine andere Möglichkeit, um dieses Ziel, die Rettung der Menschen, zu erreichen. Es gab keine andere Möglichkeit als das, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und den Menschen überantwortet wurde, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das musste geschehen, damit wir dieses Erbe bekommen können. Aber dieses Muss damals bei Jesus und dieses Muss in deinem Leben, das es gibt, wo du dich manchmal vielleicht aufregst und aufreibst, dieses Muss ist eingebettet in das Heilshandeln Gottes. Dieses Muss hier im Petrus-Text ist ein Muss, das aus der Liebe Gottes kommt. Es ist ein Muss oder es ist das Muss, in dem Gott unser Bestes, unser Wachstum, unsere Reife, unser Reifwerden im Auge hat. Das ist kein Zwangsmuss, sondern das Muss der fürsorgenden Liebe des Vaters zum Besten seiner Kinder. Ich weiß, das sind starke Worte, das sind gewagte Worte. Ich weiß auch, dass diese Aussagen anzunehmen, damit tun wir uns in der Regel schwer. Vor allem in der Anfechtung selbst. In der Anfechtung oder da, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man, wie wir es manchmal auch sagen, wenn man unten durch muss. Übrigens, da sagen wir auch, dieses unten durch muss. Da kommt wieder dieses Wort muss. Wenn solche Zeiten im Leben da sind, dann die Souveränität Gottes anzuerkennen, die hier auch im Text im Vorschein kommt, das ist nicht einfach. Aber diese buchstabieren wir durch bis zum Lebensende. Diese Gottes verborgenen Pläne, dieses Muss, das werden wir nicht immer erkennen und schon gar nicht verstehen. Das wird erstmal in der Ewigkeit für uns sichtbar werden. Und wenn wir heute versuchen, die Dinge bis ins Letzte zu verstehen, bis ins Detail hinein zu verstehen, dann machen wir uns daran kaputt. Weil Gottes Gedanken anders sind als unsere Gedanken. Sie kennen das Bild vom Teppich, von dem gewobenen Teppich, das ist bekannt, das drückt ja das auch aus. Vorne ein wunderschönes Bild und hinten ein großes Wirrwarr. Wir sehen oft nur das Wirrwarr, aber nicht das Bild. Halten wir mal fest, es gibt Anfechtungen, die müssen sein. Anfechtungen, die Gott ganz bewusst in unserem Leben zulässt. Geschehnisse, wo Gott nicht Stopp sagt. Warum auch immer. Ich erinnere hier einfach an das Buch Hiob. Hiob wusste auch nicht, warum das in seinem Leben passiert ist. Aber bevor wir uns nun fragen, wozu Gott das tut, wollen wir noch die Frage stellen, was sind eigentlich Anfechtungen? Anfechtungen wörtlich übersetzt heißt Prüfung, Erprobung Test. Übersetzt man das Wort als Verb, dann kann man übersetzen mit etwas durchbohren oder auf Kernechtheit prüfen. Ist es wirklich echt oder ist es imitiert, also nachgemacht? Ist es wirklich echt, was da ist? Kennen Sie John Wayne? Die Western von John Wayne, so meine Generation, das waren noch die Filme. Heute schaut man eine andere Sache an. Da kommen immer wieder Szenen drin vor, wo die Cowboys den Dollar mit den Zähnen auf seine Echtheit prüften. Ist der Dollar wirklich echt oder ist es ein Stück Holz angemalt oder so ähnlich? Echtheit. Anfechtungen sind Prüfungszeiten, da wird die Echtheit des Glaubens geprüft. Da wird der wahre Kern herausgeschält, sage ich mal, was wirklich dran ist. Denn Petrus im Petrusbrief lesen wir ja auch, an Gott zu glauben, wenn es uns gut geht. Das ist kein Problem, das kann jeder. Aber an Gott auch festzuhalten, wenn es schwierig wird. Und wenn man den Eindruck hat, er hört wirklich nicht und es ändert sich nichts, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Anfechtungen sind Prüfungszeiten, wo die Echtheit des Glaubens geprüft wird, wo der wahre Kern herauskommt. Gott bedient sich der Anfechtungen. Es ist mir wichtig, Gott bedient sich der Anfechtungen. Nicht er schickt die Anfechtung, er bedient sich der Anfechtung, damit sich die Echtheit des Glaubens zeigt und gleichzeitig auch vertieft wird. Jemand sagte es mal so, so wie ein Sportler seine Muskeln trainiert, um bessere Leistungen zu bringen, so sind die Anfechtungen Trainingszeiten für unseren Glauben. Anfechtungen, Trainingszeiten für unseren Glauben, damit er noch kräftiger wird. Anfechtungen werden beispielsweise ausgelöst durch persönliches Leid wie Krankheit, Kinderlosigkeit, Ehelosigkeit oder auch verheiratet sein, kann auch eine Anfechtung sein. Irgendein Unglück, Arbeitsplatzverlust und so weiter. Oder eine Anfechtung kann sein, Gott ist so weit weg, ich spüre ihn nicht mehr. Ich habe den Eindruck, er schweigt, nichts bewegt sich. Anfechtung kann auch sein, dass wir als Christen oft nichts Vorzeigbares in der Hand haben. Da kommt jemand, ist mal mit jemandem im Gespräch, dann heißt es, zeig doch mal, dass Jesus lebt. Wie soll ich das machen? Natürlich gibt es Möglichkeiten, das zu zeigen, aber das sind alles nur so Hilfskonstruktionen letztlich. Man hat nicht immer was Vorzeigbares in der Hand. Und Christen sind auch Menschen, die schmerzliche Dinge erleben, ohne dass die Kraft Gottes an ihnen immer sichtbar wird. Und das kann dann auch schon den Glauben auf den Prüfstand nehmen. Kurz gesagt, Anfechtung in der Nachfolge erlebe ich dann, wenn die Dinge anders laufen, wie ich mir das vorstelle bzw. wünsche. Wenn ich Gott und die Welt nicht mehr verstehe, dann sprechen wir von Anfechtungen. Und Anfechtungen lösen in der Regel Traurigkeit aus, sagt Petrus. Ihr, die ihr jetzt traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Erinnern wir uns nochmal, der Petrusbrief ist an Menschen geschrieben, die um Jesu willen verfolgt werden. Da verlässt man alles, da vertraut man sich dem lebendigen Gott an. Und was ist das Ergebnis? Ich kann meine Heimat verlassen, ich kann keine Schule mehr besuchen, ich habe vielleicht nichts zu essen, kein Dach über dem Kopf. Vielen Dank. Wenn das der Lohn ist, weil ich an Jesus glaube, das muss man im Hinterkopf haben. Die Menschen, die unterwegs waren, zerstreut, die vieles verloren haben, weil sie an Jesus glauben. Da kann man doch schon traurig werden. Und deshalb schreibt ja auch Petrus, ihr, die jetzt traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Was ist mit diesem Traurigsein gemeint? Dieses Traurigsein führt oft zum Zerbrechen. So auch das griechische Wort dafür, wenn wir es wörtlich übersetzen, können wir es übersetzen mit Zerbrechen. Ja, was zerbricht denn eigentlich? Nicht mein Leben zerbricht. Oder gar mein Glaube. auch wenn wir das manchmal meinen. Nein, unser Glaube zerbricht nicht, dafür sorgt Gott schon, darüber wacht er, weil er im gleichen Abschnitt schreibt, der Petrus in Vers 5a, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass ihr offenbar werdet zur letzten Zeit, die ihr aus Gottes Macht bewahrt werdet. Nicht ich bewahre mich, dass ich mir ja nichts einbilde auf meinen Glauben. Gott bewahrt mich in seiner Liebe und Barmherzigkeit. Nein, auch wenn es drunter und drüber geht und ich meine, mein Glaube ist jetzt verloren gegangen oder zerbrochen, mein Glaube zerbricht nicht, dafür sorgt Gott schon, darüber wacht er. Sondern Gott zerbricht in solch schweren Strecken meinen versteckten, oft sehr frommen Eigenwillen, vielleicht meinen Hochmut und meine Gleichgültigkeit. Gott will durch die Anfechtungen vielleicht einiges wegbrennen, was nicht gut ist in meinem Leben. Ich komme auf diesen Gedanken gleich nochmal zurück. Dieses Gebrochenwerden, die Trauer führt mich hin zu Jesus. Und in meinen zerbrochenen Möglichkeiten begegne ich meinen Unmöglichkeiten. Ich begegne da meinen Grenzen und meiner Hilflosigkeit. Es gibt ein Lied, wo es heißt, am Ende des meines Auswegs ist Gott noch immer da. Am Ende meines Auswegs ist Gott noch immer da. Und gerade im Gebrochensein, wenn ich am Ende bin, wenn ich nicht mehr weiter weiß, da ist Gott da. Das ist dann die Chance, mich zu dem unbegrenzten Gott aufzumachen. Mich bergen lassen von ihm. Mich bergen zu lassen in seinem Schutz, seinen Zuspruch suchen. Und wir singen ja das manchmal auch in diesem Lied. Ich weiß nicht, ob ihr es hier auch singt in der Gemeinde. Du bist mein Zufluchtsort. My hiding place. Ich berge mich in deiner Hand. Dieses Lied oder dieser Text, du bist mein Zufluchtsort, geht übrigens zurück auf König David. Und wissen Sie, wann er das gesagt hat, in welcher Situation er war? Du bist mein Zufluchtsort. Hat er das gesagt, als er auf dem Thron saß und die Frauen und die Knechte und Mägde ihm Trauben gebracht haben und Äpfel und Nudeln und Pizza und... Nein, hat er nicht. Er hat dieses Wort gesagt, als er in der Höhle saß und vor der Höhle die Schwerter gerasselt haben. Als Saul ihn verfolgte und er sich versteckt hat in der Höhle, da hat er dieses Wort geschrieben, als er um sein Leben fürchten musste. David hatte den Eindruck, wir lesen das in Psalm 57, ich liege mit meiner Seele unter den Löwen. Die Menschenkinder sind Flammen, ihre Zähne sind Spieße und Pfeile und ihre Zungen sind scharfe Schwerter. Das war die Situation, als David das geschrieben hat, du bist mein Zufluchtsort. Liebe Freunde, so kann man sich fühlen, wenn man angefochten ist. Und in dieser Not flieht David zu Gott, wendet er sich an ihn, du bist mein Zufluchtsort. David hatte wohl die Zusage von Gott, er wird König werden. Aber die momentane Situation, die sah nicht nach Königreich aus. Die sah, auf Deutsch gesagt, beschissen aus. Auf der einen Seite die Zusage und die Situation war völlig anders. Und so ist das ja auch in unserem Leben. Wir haben die Zusage auf dieses Erbe. Das steht noch aus. Und vielleicht sieht deine Situation heute auch, ich wiederhole es nochmal, beschissen aus. Und gerade dann sind wir eingeladen, Gott zu suchen. Anfechtungen zerbrechen uns manchmal. Aber wie gesagt, sie sollen uns nicht unser Leben oder unseren Glauben zerbrechen, sondern uns hinführen ins Allerheiligste, zu Jesus. Ich erinnere an Psalm 73, an Asaph, wo er sagt, bis dass ich ging, ins Heiligtum. Dort gewährt uns Gott Schutzraum, dort bietet er uns diesen Zufluchtsort an, diesen Weg müssen wir aber selbst gehen. Diesen Weg zu Gott kann keiner für uns selbst gehen. Was aber nicht heißt, dass wir nicht auch für andere beten, wenn sie in einer solchen Situation sind. Wir dürfen diese Menschen auch begleiten. Wenn wir diese Sicht für die Anfechtungen haben oder bekommen, dann ist das, glaube ich, eine atemberaubende biblische Sicht, mit Schwerem, mit Anfechtungen und Leid umzugehen. Und Petrus fügt noch tröstend zwei Anmerkungen dazu, indem er sagt, dass diese Schmerzenszeit, diese Anfechtungszeit nur eine kleine Zeit dauert. Kleine Zeit ist nicht mit 10 Stunden oder 2 Monaten zu verstehen, sondern sie ist so zu verstehen im Vergleich zur Ewigkeit. Das ist ja bei uns manchmal auch so. Da sagt mir jemand, ich komme gleich. Vielen Dank, Sie haben sofort verstanden, was ich meine. Dieses komme gleich wird sehr unterschiedlich gelebt. Der eine kommt dann wirklich gleich, der ist innerhalb einer Minute da und der andere ist in 30 Minuten immer noch nicht auf dem Schirm. Und du kannst noch 3-mal rufen. Und der, ich komme gleich. Also diese sogenannte kleine Zeit kann unter Umständen Jahre dauern. Dennoch ist es eine ganz, ganz kurze Zeit im Verhältnis gesehen zur Ewigkeit. Und der Herr wird rechtzeitig ein Ende machen. Er weiß, wie lange deine Kraft, wie lange meine Kraft für diese Situation reicht. Ganz gewiss sollen wir in dieser Zeit, wo wir das auch so erleben, alles tun, was in unserer Macht steht, auch die Not zu lindern. Wir sollen nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, Gott kommt irgendwann mal und wird dann schon richten. Das ist nicht damit gemeint. Alles, was in unserer Macht steht, sollen wir tun, um diese Not zu lindern. Aber wir sollen nicht fanatisch oder gar gegen Gott hadernd unsere Leiden, unsere Krankheiten oder was es auch immer ist, wegpressen wollen. Sondern wir dürfen unsere Seelen dem Herrn anbefehlen. So steht es im gleichen Brief in Kapitel 4, Vers 19. Denn das Maß und die Zeitdauer des Leidens bestimmt der Herr und nicht der Feind. Und Paulus schreibt im Korintherbrief, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, dass Jesus der Herr ist über jede Versuchung. Er lässt sie geschehen, er lässt sie vom Teufel durchführen. Das sehen wir ja beim Hiob. Aber der Teufel kann die von Gott gesetzten Grenzen nicht einfach überschreiten. Das geht nicht. Gott setzt Grenzen und die kann keiner überschreiten. Das Maß und die Schwere und die Länge bestimmt Jesus allein. Im 2. Petrusbrief, da lesen wir darüber, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Und deshalb ist das Beste, was Christen in ihrem Leiden, in Anfechtungen tun können, sich diesem Herrn und Heiland einfach zu ergeben. Denn in der Ergebung, in der Hingabe, in dem Überlassen, ich überlasse mich Jesus, da liegt eine enorme Kraft. Wer sich in seinen Leiden ständig aufreibt und sich verzweifelt gegen sie aufbäumt, der wird seelisch, der wird nervlich und auch körperlich immer schwächer. Wer sich aber in den Händen Gottes überlässt, da wird unbemerkt immer stärker. Und nicht selten sind Christen auf diesem Wege eher gesund geworden, als wenn sie verbittert kämpfen. Petrus schreibt im gleichen Brief, Kapitel 5, Vers 6, diesen bekannten Vers. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Demütigt euch unter die gewaltige Hand. Stellt euch drunter, nehmt es an, begehrt nicht dagegen auf. Und Gott wird euch dann zu seiner Zeit erhöhen, Gott wird es wenden, Gott wird es verändern zu seiner Zeit. Und ihr Lieben hier in Kandern, ich sage diese Worte und damit die biblische Wahrheit mit angehaltenem Atem. Auch mit einem mitfühlenden Herzen für Menschen, die das gerade erleben. Denn wie schwer ist es doch, das, was ich eben gesagt habe, diese biblische Wahrheit im Leid, in allem Unverstehen anzunehmen. Ich merke das in meinem Leben und ich beobachte das immer wieder. Biblische Wahrheiten über erfolgreiche Überwindung von Anfechtungen zu predigen, ist was anderes, als sie zu durchleben oder sie auszuhalten. Es lässt sich besser, klüger darüber zu reden, wenn man nicht drinsteckt, als wenn man mittendrin ist. Auch hinterher lässt sich wieder einfacher darüber sprechen. Und deshalb sage ich, dass ich diese Worte mit angehaltenem Atem sage. Ich möchte sie nicht als Besserwisser oder so als geistlicher Überflieger Ihnen sagen. Ich weiß nicht, wie Ihre derzeitige Anfechtung aussieht, aber ich weiß, dass Gott sie kennt und dass er sich auch darum kümmert. Wir haben das auch in einem der Lieder gesungen. Wer sind wir, dass Gott seine Augen auf uns richtet, hieß es, glaube ich, im letzten Lied. Und Gott möchte in ihrer Not, egal wie sie auch heißt, ihr Zufluchtsort sein, wo sie zur Ruhe kommen, durchatmen können. Nun möchte ich noch kurz auf Vers 7 eingehen, wozu die Anfechtungen da sind. Es ist ja ein Finalsatz, eine Zielangabe, Vers 7, damit geht's los. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Hier entfaltet Petrus den tiefsten Punkt des Leidens der Christen. Hier geht er ganz tief runter. Wohlgemerkt, das Leiden als Anfechtung um Jesu Willen, als des Leidens zur Vertiefung. Es gibt auch Leiden, das durch die Sünde kommt, als Folge der Sünde. Das ist was anderes. Hier im Petrusbrief geht es Leiden um Jesu Willen, weil ich an Jesus glaube. Es gibt auch Leiden als Folge meiner Sünde. Zum Beispiel, wenn ich am Arbeitsplatz lüge, dann muss ich damit rechnen, dass es Konsequenzen hat. Oder wenn ich zu schnell fahre, mich der Obrigkeit nicht unterordne, dann muss ich damit rechnen, dass es bestraft wird. Das ist eine Folge meines Fehlverhaltens. Gibt es ja welche in Kantern, die ab und zu so einen Zettel bekommen? Ein. Ja, das geht. Nein. Super. Großartig. Fällt mir gerade ein, Motorradfahrer, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben in der Zeitung, mein Sohn hat es mir geschickt, der arbeitet bei der Polizei. Motorradfahrer muss Motorrad ausprobiert haben und rast auf der Landstraße mit 137 Stundenkilometer zu viel, am Blitzgerät vorbei, kehrt um und fährt wieder zurück innerhalb einer Minute über, also das zweite Mal war er noch schneller, innerhalb einer Minute zweimal geblitzt worden mit über 130 Stundenkilometer zu viel. Das ist Pech. Ja. Genau, es gibt auch Folgen der Sünde, negative Folgen, weil ich gesündigt habe. Das kann man da nicht als Leidenszeit von Anfechtungen nennen. Das sind Folgen der Sünde, wo ich vielleicht leiden muss. Solches Leiden kann nur dann aufhören, also als Folge der Sünde, wenn ich diese Sünde auch vor Gott bekenne und die Vergebung empfange. Dann kann wieder was Neues beginnen. Aber das ist hier im Text nicht gemeint. Hier im Text geht es um Leiden, um Anfechtungen, um Jesu Willen, wo ich, weil ich an Jesus glaube, zum Beispiel dem Anschein nach Nachteile habe. Wie kann das bei uns heute aussehen? Nachteile, weil ich an Jesus glaube. Anfechtungen, weil ich an Jesus glaube. Verfolgung, weil ich an Jesus glaube, hier in Kantern. Es gibt Anfechtungen auch folgender Art. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch. Inhaltlich ging es darum, ob wir Gottes Reich, also die Gemeindearbeit, finanziell unterstützen sollen und welche Höhe des Opfers angemessen ist. Das sind ja ganz normale Fragen, die einen manchmal auch bewegen. Ob da in Kantern darüber gesprochen wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, diese Person sagte zu mir, weißt du, ich gebe schon einige Zeit meinen Obolus über den Zehnten hinaus, aber in letzter Zeit wird mir das zur Anfechtung. Denn in mir kommt immer wieder der Gedanke auf, was könnte ich mit dem Geld im Laufe des Jahres nicht alles machen? Da könnte ich bequem einen Jahresurlaub mit meiner Familie finanzieren. Das war die Anfechtung. Weil ich an Jesus glaube, gebe ich von meinem Geld nicht wenig ab. Und dann war das Problem, mit dem Geld könnte ich auch einiges anderes machen. Oder vielleicht nur die Hälfte abgeben. Gib ja immer noch etwas. Ich fragte dann zurück, und jetzt? Was machst du? Wie gehst du damit um? mit diesem Problem, mit dieser Anfechtung? Da antwortete mein Gegenüber, Zitat, tja, das ist jetzt die Frage. Weißt du, ich habe den Eindruck, letztlich geht es um meine Liebe zu Jesus und seiner Gemeinde und gar nicht um die Euros. Beim Lesen in Gottes Wort kam ich an die Stelle in Johannes 21, wo Jesus den Petrus fragte, hast du mich lieb? Und da merkte ich, ja, das ist auch meine Frage. Hinter der Anfechtung, was ich mit dem Geld alles machen könnte, steckt die Frage, hast du mich lieb? Und weil ich Jesus lieb habe, habe ich den Dauerauftrag nicht gekündigt. Soweit ein Auszug aus dem Gespräch. Ganz einfach, auch bei uns hier. Ein zweites Beispiel, das liegt schon eine längere Zeit zurück. Vor Jahren sagte mir ein junges Paar, das bei uns in der Gemeinde war, unsere Beziehung ist angefochten. Ich fragte zurück, wie macht sich das bemerkbar? Wo erlebt er das? Wo ist das angefochten? Da sagten sie, du weißt ja, wir lieben uns und irgendwann wollen wir heiraten. Oh, super, klasse, habe ich gesagt. Ja, das ist aber nicht das Problem. Das Problem, das wir hatten, und jetzt zitiere ich, und jetzt haben wir Probleme auf der körperlichen Ebene. Immer wenn wir allein zusammen sind, geht es los. Wir können uns kaum zurückhalten und dann kommt der, also sie wollen miteinander schlafen oder intim werden. Und dann kommt der Gedanke, alle anderen um uns herum schlafen doch auch miteinander. Warum sollen wir es nicht tun? Wir lieben uns doch und wir wollen später heiraten. Aber auf der anderen Seite wissen wir um Gottes klares Wort in dieser Hinsicht. Wir wollen ihn doch auch darin lieben. Merken wir? Wir haben andere Probleme vielleicht wie die in Nordkorea oder in Pakistan. Leiden, Anfechtungen, weil ich Jesus nachfolge. Leiden um Jesu Willen, Anfechtungen um Jesu Willen, so kann das auch aussehen. An diesen zwei Beispielen sehen wir, dass die Echtheit des Glaubens letztlich eine Frage nach der Tiefe meiner Liebe zu Jesus ist. Petrus hat das ja selbst erlebt, denn der auferstandene Herr fragt ihn nicht nach der Stärke seines Glaubens, auch nicht nach der Größe seiner Reue, sondern Jesus fragt ihn, hast du mich lieb? Das wird immer die Frage sein, wenn wir vor Entscheidungen stehen, hast du mich lieb? Das ist echter Glaube, der Gott über alle Dinge liebt. Und bis solche unverfälschte Liebe unser Leben durchgestaltet, da muss vieles, sagt Petrus, weggebrannt werden. Petrus gebraucht hier das Bild von Gold, das geläutert wird. Um zu prüfen, ob Gold echt ist, dazu muss es im Feuer ausgeschmolzen werden. Damit wird alles Beigemengte, alles Unechte, aller Schmutz weggebrannt. Und nur das reine Gold bleibt übrig. Und das ist ein harter, ein unerbitterlicher Prozess. Aber genau darum, schreibt Paulus, genau darum geht es auch im Leiden für Jesus, in den Anfechtungen, die wir um seinetwillen erleiden. Das ist ein harter Prozess, dem wir oft entlaufen wollen. Und es ist doch, ich komme nochmal auf das Beispiel mit der Jugend zurück, mit dem Paar. Es ist doch schön, bei einer Frau oder bei einem Mann zu liegen und zärtlich zu sein und das zu erleben. Natürlich ist das schön, aber Gott hat da einen Platz gegeben, wo das stattfinden soll. Und er sagt, hier in dieser geschützten Ehe, in diesem geschützten Raum, da soll es gelebt werden. Und dann kann es zu Anfechtungen werden, wenn es außerhalb von diesem geschützten Raum gelebt wird. Und das ist manchmal bitter. Das tut manchmal weh, wenn man was anderes will als das, was Gottes Wort sagt. Und das ist aber das, da wird geläutert, da wird was weggeschmolzen. Da wird Sünde, kommt ans Licht und es soll weggebrannt werden, damit dieses Gold zum Vorschein kommt, was ja auch in uns drin ist. Und bis unsere Liebe zu Jesus so rein ist, wie gesagt, da muss vieles im Leiden weggebrannt werden, ob es unser Stolz ist, unsere Eigensucht, unsere Oberflächlichkeit, unsere Ehrsucht, unsere bösen Begierden, unsere fromme Einbildung, unsere Arroganz und Überheblichkeit und was es da so alles gibt. Diese Anfechtung, diese Notzeiten, wenn wir sie durchstehen, sagt Petrus, wird Gott in der Vater in höchstem Maße geehrt. Und ich glaube, das ist doch unser aller Ziel, dass Gott im höchsten Maß geehrt wird. Das bekennen wir am Sonntag im Gottesdienst. Und ich hoffe, dass es nicht nur mit Liedern geschieht, sondern auch im Alltag, im Verborgenen, da wo keiner hinsieht, hinter der eigenen Tür, im eigenen Zimmer, am eigenen PC, am eigenen Fernseher, am Arbeitsplatz, dass wir es dort auch leben, das, was wir vorhin auch in den Liedern zum Ausdruck gebracht haben, auf dass Gott, der Vater, im höchsten Maße geehrt wird. Anfechtungen, wozu dienen sie? Fragen wir Petrus, so gibt er uns zur Antwort, sie dienen dazu, dass unsere Liebe zu Jesus entschlackt wird von allem Unbrauchbaren und dass unsere Beziehung zu ihm reiner, schöner, tragfähiger wird. Dass wir uns letztlich von allem lösen und uns nur ganz allein an ihn halten. Gott möge uns stärken auf diesem Weg zum Ziel, sodass wir wie unsere Kinder bei jener Wanderung, wo ich am Anfang sagte, wenn wir am Ziel ankommen, vor lauter Freude und Überwältigung des Schönen herumtollen, singen, jubeln, uns in die Arme nehmen und Gott küssen und was weiß ich noch alles machen. Außer uns sind, außer Rand und Band vor lauter Freude. Das ist unser Ziel, ihr Lieben. Und wenn wir am Ziel ankommen, sagt Petrus, dann werden wir uns freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Aber der Weg dorthin ist nicht ganz so ohne. Aber wir dürfen wissen, dass Gott uns trägt auf diesem Weg, gerade auch in Notzeiten. Wenn der Vorhang mal weggezogen wird, dann werden wir überwältigt werden. Dann werden wir erleben, dass Gott Wort gehalten hat, wo er uns versprochen hat. Der Herr ist nahe bei denen, die ein zerbrochenes Herz, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber der Herr hilft ihm aus dem allem. Nehmen Sie dieses Wort mit für Ihr Leben. Gott, er war und er ist und er wird immer für dich da sein. Amen.